Caritalks. Caritalks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen bei Caritalks, dem Podcast für soziale Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Christoph Grätz, Pressereferent beim Caritasverband für das Bistum Essen. In dieser Episode geht es um das Thema Sucht und psychische Erkrankungen. Es ist gar nicht selten, dass Menschen, die von einem Suchtmittel abhängig sind, zusätzlich eine psychische Erkrankung ausbilden. Diese Doppeldiagnose stellt für die Therapie besondere Herausforderungen dar. In der klassischen Suchttherapie ist Konfrontation erwünscht. Das heißt, die Menschen werden mit den Anforderungen des Alltags konfrontiert und dabei begleitet, ihr Leben neu zu organisieren. In der Psychotherapie geht es eher um einen fürsorglichen Ansatz. Hier werden die Erkrankten eher aus den Alltagszusammenhängen herausgenommen und in ein fürsorgliches Setting, wie es therapeutisch heißt, versetzt. Diese beiden Ansätze sind sehr entgegengesetzt und es kann passieren, dass sich die eine Störung verschlimmert, je mehr man die andere angeht. Bis 2011 galt, nur wer clean war, konnte eine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Es musste eine Hauptdiagnose geben, denen andere untergeordnet waren, mit der Folge, dass Angebote sich gegenseitig ausschlossen. Theoretisch ist die Regel seit 2011 aufgeweicht. Rückfälle können unter bestimmten Bedingungen therapeutisch akzeptiert werden, zugunsten eines ganzheitlichen Ansatzes. Menschen mit Doppeldiagnosen müssen zwei Gegner bekämpfen. Therapien dauern oft länger. In der Praxis werden Patientinnen und Patienten meist in eine Suchtklinik vermittelt. Die Folge: In Suchtkliniken sind viele Patientinnen und Patienten mit Doppeldiagnosen anzutreffen. Die Therapieplätze sind begrenzt und Betroffene warten oft lange auf einen Klinikaufenthalt. Ich bin nun in einer solchen Einrichtung der Suchthilfe, dem Markushaus in Essen-Frohnhausen, einem Zentrum für Psychose und Sucht des evangelisch-freikirchlichen Sozialwerks Essen. Hier spreche ich mit Judith Lange. Sie war stellvertretende Leiterin des Markushauses und ist heute bei der Caritas Gladbeck als Suchttherapeutin tätig. Sie blickt auf 18 Jahre Berufserfahrung in der Suchttherapie zurück. Herzlich willkommen, Frau Lange. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Dankeschön.
Ja, das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung. Ich glaube, die ist aber notwendig bei diesem Thema, einfach um einzuordnen, was eine Doppeldiagnose bedeutet für die Betroffenen und auch für die Therapien. Warum ist das so wichtig, dass man heute eine Sucht und eine psychische Erkrankung gemeinsam betrachtet?
Genau, Sie haben angesprochen, früher galt so der Ansatz entweder oder. Es war vonnöten, dass eine Primärdiagnose gestellt wird und die Sekundärdiagnose ging immer so ein bisschen unter. Das sollte aufgeweicht werden, was mitunter aber immer noch sehr schwierig ist. In der Praxis zeigt sich das oft dadurch, dass eben eine der beiden Diagnosen immer noch in den Fokus genommen wird. Und wenn man jetzt einfach mal ein Beispiel nimmt oder überlegt, dass jemand, der aufgrund vielleicht von Traumata zu Suchtmitteln gegriffen hat und das über Jahrzehnte lang gepflegt hat, bevor er da wieder oder sie da wieder rauskommt, ist es halt wichtig, dass man sich beide Störungsbilder ansieht. Also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Jemand, der immer wieder mit traumatischen Erlebnissen oder Flashbacks konfrontiert ist und hat vorher gemerkt, Mensch, wenn ich zum Alkohol greife, dann geht es mir besser. Der wird nicht von heute auf morgen lernen, wenn so ein Flashback wiederkommt, dass er eben gut gerüstet ist, um damit besser umzugehen. Das ist oft eine jahrelange Arbeit, eine enge Begleitung, viel auch eine Beziehungsarbeit mit Therapeut, Therapeutin oder Hilfesystem. Und oft sind unsere Ansätze im Gesundheitssystem viel zu kurz gedacht und für eine viel zu kurze Dauer anberaumt.
Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man am Anfang so ein bisschen anfängt, so Begriffe zu klären. Was sind die Süchte, über die wir sprechen? Und was sind die psychischen Erkrankungen?
Bezogen auf die Doppeldiagnose kann das heißen, ich konsumiere Drogen und aus diesem Konsum heraus entsteht eine psychische Erkrankung, wie zum Beispiel eine drogeninduzierte Psychose, eine Depression, eine Persönlichkeitsstörung oder aber umgekehrt, ich bin psychisch krank, wie zum Beispiel depressiv oder schizophren und komme mit den Symptomen, die ich erlebe, wie Antriebsarmut, Hoffnungslosigkeit, Stimmen hören nicht klar und versuche das Ganze selbst zu therapieren, indem ich mir Drogen einverleibe, wie Alkohol, wie Cannabis, wie illegale Drogen, um mir zu helfen und der Symptome Herr zu werden. Was eine häufige Kombination auf jeden Fall ist, gerade auch aktuelles Thema, eben Cannabis und Schizophrenie, also eine drogeninduzierte Psychose, da die Verbindung von konsumiertem Cannabis und entwickelten Symptomen von Schizophrenie oder Depression ist relativ häufig. Ansonsten gibt es tatsächlich ein großes Portfolio und da sind ja auch die verschiedenen betroffenen Klienten und die Lebensläufe wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Warum ist diese Kombination einfach so häufig?
Also ich glaube, die Kombination ist insofern häufig, als dass lange Zeit psychische Erkrankungen eher ein Tabuthema waren. Man hat eher über körperliche Leiden gesprochen. Jemand, der eine Krebserkrankung oder Diabetes hat, der sagt das ganz schnell mal und findet Gehör. Jemanden, der psychisch krank ist, Depression ist vielleicht jetzt so ein bisschen geöffneter und da ist die Bevölkerung, die Gesellschaft besser aufgeklärt, aber eine Schizophrenie oder eine Persönlichkeitsstörung ist oft noch ein Thema, worüber man vielleicht nicht so spricht, worüber man weiß gar nicht so genau, auch zu wem man gehen soll, um Hilfe zu bekommen, tabuisiert vielleicht das Thema auch im Freundes- und Familienkreis und versucht sich vielleicht auch selbst erstmal zu helfen. Und gerät dann entweder an Drogen, weil die für den ersten Moment hilfreich sind und für den Moment helfen, aber eben nicht auf Dauer gesehen. Das ist sicherlich eine Herleitung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in der heutigen Zeit eben auch ganz leicht Drogen über das Internet besorgt werden können, was vielleicht vorher nicht so ein Thema war. Es gibt immer wieder neue, gerade synthetische Drogen auf dem Markt, die es vorher nicht gab, auch mit einer gewissen Unberechenbarkeit, wie die Zusammensetzung ist, egal ob es jetzt von Cannabis oder anderen Dingen ist. Und diese Wundertüte, nennen wir es mal so, die löst eben dann auch psychische Folgeerkrankungen aus.
Ja, was kann passieren, wenn eine psychische Erkrankung unbehandelt bleibt?
Also in der Regel ist eine psychische Erkrankung bei den meisten Menschen, wenn es eben nicht nur eine Episode ist, eine chronische Geschichte. Und wenn die nicht behandelt wird, dann verstärken sich in der Regel die Symptome. Die werden nicht von alleine einfach verschwinden. Da gibt es ja ganz verschiedene Herangehensweisen bei einer psychischen Erkrankung, von der Pharmakotherapie, also der medikamentösen Einstellung über einen Psychiater, über Gesprächstherapie verschiedener Art, über Gruppenangebote, über Tagesstruktur und so weiter. Aber wenn das Ganze unbehandelt bleibt, dann verstärken sich in der Regel die Symptome und entweder man zieht sich zurück oder man ist leider auffällig im Stadtbild, bis eventuell eben Psychiatrieaufenthalte folgen oder man greift zu Drogen. Aber in der Regel, wenn etwas chronifiziert ist, kommt man nur durch fachliche Hilfe raus und nicht einfach von alleine.
Das ist ein gutes Stichwort, fachliche Hilfe. Wie würde denn eine ideale Therapie aus Ihrer Sicht aussehen?
Ich glaube, eine ideale Therapie kommt ja sehr auf die Person selber an, auf die Störungsbilder, auf die Chronifizierung und so weiter. Aber sicherlich ist eine Kombination aus Medikamenten plus Gesprächs- und Gruppenangeboten sowie einer sinnvollen Tagesstruktur auf jeden Fall sehr hilfreich. Früher dachte man oftmals, Mensch, Leute mit einer psychischen Erkrankung, die muss man schonen und schützen. Die sollen gar nicht so viel machen, aber das ist eigentlich keine gute Herangehensweise, weil der Mensch ist so angelegt, dass er einfach was Sinnvolles zu tun braucht. Was nicht heißt, dass jemand, der psychisch krank ist, 8 Stunden arbeiten gehen kann, aber ein gewisses Maß an Tagesstruktur, an geregeltem Aufstehen, zu Bett gehen, Ernährung, sinnvollen Tätigkeiten, wie zum Beispiel auch in einer Ergotherapie oder in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen.
Das klingt ja jetzt erstmal so, als wäre da eine stationäre Unterbringung bei einer Doppeldiagnose günstiger, als das ambulant zu machen.
Bei vielen Menschen, wo es einfach sehr chronifiziert ist, ist das eine ganz wichtige Hilfeleistung. Leider gibt es da zu wenig Plätze. Früher sagte man stationäre Wohnform, mittlerweile sagt man besondere Wohnform. Aber da sind die Plätze limitiert. Die Kostenträger sind auch oftmals nicht bereit, da mehr Plätze zu installieren. Und die Wartezeiten sind dementsprechend sehr lange, bis man einen Platz bekommt und damit die entsprechende Hilfe.
Ich wollte sagen, dass ich leider 15 Jahre auf ein Wohnheim gewartet habe. Ich war sehr krank, ich habe mich sehr fertig gemacht, aber ich finde, dass ich jetzt im Markushaus sehr gut aufgenommen werde. Ja.
Das hört sich an, als wäre das ein schwieriges Konstrukt, eine solche kombinierte Hilfe abzurechnen.
Genau, also der Kostenträger möchte verständlicherweise gut begründet und erläutert haben, warum so eine Hilfe nötig ist. Und daraufhin folgt natürlich auch eine gute Dokumentation, aber sicherlich kosten eben Plätze in der besonderen Wohnform auch einiges. Und von daher wird schon genau geschaut, wer findet da seinen Platz und wo ist es angebracht, wo nicht. Wir Fachleute würden, sage ich mal, da eher sagen, es wären mehr Plätze angebracht, aber die sind bisher eben nicht genehmigt. Leider erhebt auch niemand den Gesamtbedarf. Also wenn Einrichtungen Anfragen bekommen, und das sind oftmals stationäre Einrichtungen, besondere Wohnformen, 15 bis 20 Anrufe in der Woche, dann erhebt niemand den Gesamtbedarf. Wie viele Leute bräuchten eigentlich einen Platz? Da gibt es wenig Statistik drüber. Und das finde ich sehr schade und würde mir da wünschen, dass das gesammelter irgendwo zusammengetragen würde, wie der Gesamtbedarf an Menschen mit Doppeldiagnose für stationäre Plätze ist.
Was ist das Ziel einer solchen Therapie? Ich zitiere mal, ich fand das Zitat sehr spannend. Ziel einer Therapie ist es, ein Leben, das zwar nicht immer ganz gesellschaftskonform, aber zumindest selbstbestimmt und frei von staatlichen Interventionen ist. Würden Sie das unterschreiben?
Also ich glaube, Selbstbestimmung hat tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert, weil genau das ist das ja, was viele Betroffene stört, dass sie das Gefühl haben, sie können eben nicht agieren und machen, wie sie möchten, sondern es gibt immer eine gewisse Reglementierung, weil da einfach unsere gesellschaftliche Unterstützung begrenzt ist. Selbstbestimmung, und mittlerweile spricht man da ja auch zunehmend von Teilhabe, also selber zu überlegen, wo habe ich meinen Platz in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ziel, zu sagen, die betroffene Person soll ihren Platz in der Gesellschaft haben, und das muss nicht der 0815-Platz sein, mit einer 40-Stunden-Woche zu arbeiten, aber eben das Gefühl zu haben, ich bin Teil dieser Gesellschaft und stehe nicht am Rand, sondern mittendrin, so wie ich sein darf auch.
Was genau passiert in so einer Therapie? Sie haben es eben schon mal angedeutet, es gibt verschiedenste Angebote.
Es gibt einerseits therapeutische Einzelmaßnahmen, also in Form von Einzelgesprächen. Da gibt es ja verschiedene Richtungen. Ich sag mal, wie beispielsweise Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und so weiter, wobei zunehmend Therapeuten sich auch von Methoden aus anderen Therapierichtungen bedienen. Und auf der anderen Seite gibt es Gruppenangebote, Gesprächsgruppen, aber sicherlich auch die Selbsthilfegruppen, die sicherlich sinnvoll sind, weil man merkt, ich sitze hier nicht alleine im Boot, sondern die anderen beschäftigen sich mit ähnlichen Themen und ich kann von denen lernen und ich kann aber auch was geben.
Also ich besuche sehr gerne die Ergotherapie. Ich erschaffe gerne etwas mit dem Pinsel oder an der Leinwand auf dem Papier, beziehungsweise was mir etwas gibt, für mich selber einen Sinn stiften. Am schönsten ist es noch, für anderen Sinn zu stiften.
Es gibt sehr viele kreative Herangehensweisen wie ergotherapeutische Maßnahmen, Gruppentherapien mit Psychodrama-Ansätzen, Kunsttherapie, also sprich alles, was außerhalb der Gespräche noch an Ansätzen da ist, wo ich mich einfach anders äußern kann. Na, zum Beispiel, indem ich etwas erstelle, schaffe, male, zeichne und mich darüber ausdrücken und mit den entsprechenden Mitarbeitern dann ins Gespräch gehen kann.
Es gibt ja vielleicht viele Hörer, die sich fragen, vielleicht ist ja einer meiner Freunde oder eine Freundin selbst betroffen und ich merke das gar nicht. Was sind so Anzeichen, woran ich merke, dass jemand vielleicht sogar an einer Doppeldiagnose leidet?
Es gibt einerseits sicherlich so klassische Anzeichen, dass Personen, die eine Depression haben, sich sehr zurückziehen. Also ich glaube, da kann man hellhörig werden, wenn man im Freundesbekanntenkreis merkt, Mensch, da ist eine Person, die erreiche ich gar nicht mehr, die geht nicht mehr ans Telefon, die sehe ich nirgends mehr, die äußert sich nicht, hat zu niemandem Kontakt und igelt sich ein. Das ist in der Regel ein sehr ungünstiges Zeichen. Es kann aber auch sein, dass eben ein gewisses grenzüberschreitendes Verhalten erlebt wird, indem man der Person kaum noch auf einer Party begegnen kann, ohne dass sie volltrunken ist oder, sage ich mal, irgendwie Drogen genommen hat oder sehr häufig aggressiv ist. Ich glaube, jede Art von abrupter Verhaltensänderung kann da auch schon ein Alarmzeichen sein, muss aber nicht. Also jeder von uns kennt ja auch Krisen, nur sobald es eben auch länger andauert, kann es sicherlich besorgniserregend sein.
Meines Erachtens bin ich wahrscheinlich schon immer leicht psychotisch gewesen, mal mehr, mal weniger stark. Und durch die Drogen ist es dann extremer geworden, so dass ich es auch auf jeden Fall nicht mehr aushalten konnte.
Wie geht's nach einer Therapie weiter?
Das kommt, glaube ich, auf die Therapie drauf an. Also das eine sind ja ambulante Therapien. Da wäre es schön, wenn innerhalb der ambulanten Therapie geschaut wird, wie kann die Person sich innerhalb der Therapie oder nach der Therapie gut aufstellen. Also sprich, was können Elemente sein, die weiterhin sinnvoll sind, wie eine Anbindung an eine Selbsthilfegruppe oder nochmal zu überlegen, was gibt mir Tagesstruktur, was gibt mir Halt. In einer besonderen Wohnform kann ein Ziel sein, zu sagen, nachdem man in diesem stationären Setting war, in eine ambulante Betreuung zu gehen. Da gibt es ja zum Beispiel auch das ambulant betreute Wohnen oder die Soziotherapie, wo man in den eigenen Räumlichkeiten unterstützt wird. Das kann ein Weg sein.
Wenn Sie sich etwas für Ihren Bereich wünschen könnten, was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass der individuelle Ansatz mehr finanziert würde. Wir neigen eher dazu, immer mehr Bürokratie zu haben, immer mehr Dokumentation und so weiter. Und in dem Ganzen, finde ich, geht manchmal der eigentliche Kern der Sozialarbeit und der Therapie verloren, weil eben ein ganz großer Bau drumherum ist mit dem, was ich wie beantrage, was ich wie dokumentiere, einreiche und so weiter. Und der Blick weggeht so ein bisschen von dem Menschen selber. Ich muss da an ein gutes Zitat von Viktor Frankl denken, der sagt, zwei Menschen gleich zu behandeln, heißt, dass einer falsch behandelt wird.
Klingt fast wie ein Schlusswort. Dankeschön, Frau Lange.
Bitteschön.
Sie hörten Caritas Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Caritas.